ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Damals zu der Zeit war Madonna Mania full in effect.
Mal gleich gesagt, hier ist kein Popsternchen mehr am Start.
Genau, genau.
Und dieses T-Shirt, Italians do it better. Oh, das ist so geil.
Der fand das alles total, Entschuldigung, scheiße, was sie da macht.
Madonna sehnt sich nach einem Mann, der ihr Schloss mit seinem Schlüssel öffnet. Und ja, das bedeutet genau das, was du denkst.
Es ist eigentlich ein Song, den auch Männer sofort verstehen.
Deswegen muss er ja nicht grundsätzlich schlecht sein.
Nee, aber einfach. Vielleicht.
Ich bin Frank König. Hallo, heute geht's um den Moment, in dem aus dem Popsternchen Madonna ein internationaler Superstar wird. Mehr noch, eine selbstbestimmte Künstlerin, Provokateurin, Songwriterin, Choreografin, Schauspielerin, Produzentin und Modeikone. Das Gesamtkunstwerk Madonna eben. Es ist der 30. Juni 1986. Da kommt Madonnas Album True Blue in die Plattenläden. Etwas mehr als 40 Jahre ist das jetzt her. Witzigerweise sitzen wir jetzt 40 Jahre später am 1. Juli 2026 zusammen, um diese Folge der Meilensteine aufzuzeichnen. Wenn ich von mir rede, meine ich Katharina Heinius und unseren SWR1 Langzeit-Redaktionspraktikanten Sebastian Eppert. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Sebastian, Glückwunsch zu deinem Meilensteine-Debüt.
Dankeschön.
Der Sommer 86 klang verträumt. Madonnas Latin Sounds haben uns auf eine Trauminsel entführt. Wo liegt die schöne Insel? Man weiß es nicht. La Isla Bonita. True Blue sprüht nur so vor Inspiration, auch weil Madonna gerade frisch verliebt war. Schauspieler Sean Penn war der Auserwählte, dem auch der Titelsong gewidmet ist. Aber Madonna wäre nie die Madonna geworden, die wir kennen, ohne die verzwickten Provokationen, über die es sich lohnt, zweimal nachzudenken, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Verherrlicht sie in Papa Don't Preach Teenager-Schwangerschaften? Erzählt sie uns von einer tiefen emotionalen Tochter-Vater-Bindung oder von weiblicher Selbstbestimmung? Kann alles sein. Und dann widmet sie den Song auch noch dem Papst. Skandal! Ihr merkt schon, es wird vielschichtig. Songs, Cover-Artwork, Videos und Live-Performances. Bei Madonna lässt sich das so einfach gar nicht von einer Albumproduktion trennen. Und trotzdem legen wir bei den Meilensteinen natürlich den Fokus auf das Vinyl bzw. die CD. 5 Hit-Singles aus 9 Album-Tracks. True Blue ist im besten Sinne ein Single-Album. Die Hits überstrahlen alles und lassen die restlichen Songs fast wie schmückendes Beiwerk erscheinen. Am Ende steht das Werk in dem erlauchten Kreis der Alben, die sich weltweit über 25 Millionen Mal verkauft haben. Entsprechendes Gold und Platin inklusive. Madonna stößt damit in eine Riege mit Superstars der 80er vor wie Michael Jackson, Prince oder Bruce Springsteen. Sie ist jetzt die unbestrittene Queen of Pop. Unter anderem Mario Neureiter hat an meilensteine@swr.de geschrieben und True Blue vorgeschlagen. Und wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 1986. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Es gibt allen Grund für Eskapismus. Man wünscht sich an einen imaginären Ort, an dem die Sonne strahlt und nicht das Atom. Wie wäre es mit La Isla Bonita, wie gemacht für den Sommer 86? Auch der Kalte Krieg ist ein Grund zum Flüchten. Aber wohin? Island vielleicht? Auch eine schöne Insel, wenn auch etwas kühler als das fiktive La Isla Bonita. Da treffen sich passend zum Kalten Krieg US-Präsident Ronald Reagan und Sowjetstaats- und Parteichef Gorbatschow. Beide beschließen, etwas für die Abrüstung zu tun. Argentinien wird Fußball-Weltmeister. Ob sie es 40 Jahre später auch schaffen werden, wissen wir, wenn diese Folge nach der Meilensteine-Sommerpause veröffentlicht sein werden wird. Boris Becker siegt nochmal in Wimbledon. Der Name der Rose ist der Kinohit in Deutschland. Apropos Hit, Nummer 1 in den westdeutschen Single-Jahrescharts ist Falco mit Genie Part 1. Papa Don't Preach landet bei uns auf Platz 18, 1986. Meilensteine kommen auch noch einige damals. Gerade hatten wir es schon von Slippery When Wet von Bon Jovi und Graceland von Paul Simon steht schon als nächstes an. Kleiner 86er Schwerpunkt bei den Meilensteinen in diesem Sommer. I'm going to Graceland, Memphis,
Tennessee. I'm going to Graceland. Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Sebastian, erzähl uns die Vorgeschichte zu True Blue.
Ja, für mich ist True Blue das dritte Studioalbum jetzt von ihr, das wirklich erste großartige Madonna-Album. Also vor True Blue war sie ja ein Star, aber noch kein Superstar. Mhm. Und mit diesem Album startet sie dann ihre Emanzipation zur unbestreitbaren Queen of Pop, wie du ja schon im Intro gesagt hast. Like a Virgin. 1984 kam das vorherige Album jetzt zu True Blue raus. Das war ihr erstes Nummer 1 Album. Da gab es 2 Hit-Singles drauf, Like a Virgin und Material Girl. Und ich habe mal meine Mutter gefragt, wie sie denn diese Zeit erlebt hat. Also das Jahr so 1985, also diese Zwischenzeit. Also meine Mutter ist Amerikanerin. Sie ist an der East Coast aufgewachsen. Jahrgang 1969, also 1985 war sie 16 Jahre alt, also dieses perfekte Teenager-Alter. Und sie hat halt einfach, also ich habe mit ihr dann kurz darüber geredet und sie hat halt geschwärmt davon, wie einfach alle damals in der Highschool, alle haben sich so angezogen wie sie, alle wollten genauso aussehen. Die haben
nicht wie deine Mutter, sondern wie Madonna.
Genau, ja, genau. Alle wollten sich so anziehen wie Madonna. Also die sind halt damals zu Footballspielen gegangen, haben sich Ballerinas ohne Socken angezogen, die Armbänder wie Madonna, sie hatten bauchfrei im Winter getragen wie sie und auch die Haare, also dieser crunched Look, also ein bisschen zerzaust, zerquetscht kann man das vielleicht übersetzen, also man macht die Haare trocken, dann macht man Zeug rein und dann zerquetscht man die Haare einfach, das war dieser Look damals. Und Madonna hat damals halt MTV komplett dominiert. Also meine Mutter hat sich tatsächlich eher als visuelle Künstlerin wahrgenommen, dass diese Videos einfach extreme Sensationen waren. Und auch das Video dann zu Like a Virgin war ein Riesending, Material Girl halt auch. Also diese Videos waren wie so kleine Filme, ähnlich wie Michael Jackson damals zu der Zeit. Und was sie auch noch gesagt hat, ist, dass ihrer Meinung nach die 80er und 90er die Jahrzehnte der Stimme waren. Also wir haben diese großen Stimmen wie Whitney Houston und auch Michael Jackson natürlich. Und Madonna war eine okaye Sängerin, aber was sie so ausgemacht hat, war eben dieses Komplettpaket. Sie hatte so einen riesigen Einfluss auf die Fashion und die Kultur und das hat sie dann abgehoben von dem Rest ihrer Competition. Und genau, sie hat dauernd ihr Image neu erfunden, jetzt auch genau wie bei True Blue. Also damals zu der Zeit war Madonna Mania full in effect sozusagen. Aber eben, sie war noch kein Superstar. Sie war schon provokant und sexuell aufgetreten, war schon bekannt als eine Person, die gerne mal über rote Linien tritt. Hat dann auch schon wie ja, mit Like a Virgin so ein bisschen mit diesem Jungfrauenbild gespielt, also was ich auch irgendwie auch eine witzige Verbindung zu ihrem Namen Madonna finde. Ja. Und auch in dem Video zu Like a Virgin hat sie diesen Gürtel an, wo Boy Toy draufsteht und Boy Toy ist natürlich, das kann man so sagen, wie so einen hübschen jungen Mann, den eine ältere Frau so am Arm hat.
Sie macht es genau umgekehrt.
Genau, sie macht es genau umgekehrt.
Erklärt den Mann zu einem Objekt.
Genau, ja, weil normalerweise, genau, so das Bild ist ja, dass die Frau dann dieses Schmuckstück ist, aber sie packt sich halt extra in diese ungewöhnlich dominante Rolle als Frau. Aber damals gingen ihre Songs eher so um Party-Materialismus und Leute haben sie eher als halt austauschbaren Dance-Popstar verstanden. Ähnlich wie vielleicht eine Britney Spears in ihren frühen Jahren. Ja. Also Leute dachten nicht, dass sie ihre Songs selber schreibt, obwohl sie jetzt schon in diesem Album maßgeblich daran beteiligt war. Und es wurde noch stark kritisiert, dass ihre Vocals sehr hoch und hell waren. Also ich habe eine Kritik gelesen, dass sie als Minnie Mouse on Helium beschrieben wurde. Also wirklich insane, genau. Aber für dieses Album ist halt wichtig Sean Penn. Auf dem Set zum Videodreh für diesen Song lernt sie Sean Penn kennen. Mhm. Damals war er schon ein erfolgreicher Schauspieler, aber galt als kontrovers, ein hitziger Typ irgendwie. Mhm. Die haben im Februar 1985 angefangen zu daten, geheiratet, dann 6 Monate später, im Sommer 1985, im August, witzigerweise an Madonnas 27. Geburtstag. Und das Couple damals war so repräsentativ für alles Coole, Moderne in Hollywood. Also es war auch ein riesiger Medienzirkus, diese Ehe. Ich habe mal auch gehört, dass ihre Hochzeit von einem Helikopter aus gefilmt wurde. Und ja, von dieser Ehe und ihre Liebe zu Sean Penn ist halt die Arbeit an True Blue inspiriert. Mhm. Das Album ist dann, also genau, die haben geheiratet, Sommer 1985, Ende 1985, im Winter dann entsteht dann das Album. Bis zum Frühling 1986 arbeiten sie daran. Sie arbeitet mit Stephen Bray, der hat schon mit ihr bei Like a Virgin zusammengearbeitet. Mhm. Und jetzt kommt ein neuer Kollaborateur dazu, Patrick Leonard. Den hat sie kennengelernt während der Tour zum vorherigen Album. Der wurde dann auch prompt musikalische Leitung der Tour und den hat sie dann einfach behalten. Und der war dann zum Beispiel auch verantwortlich für das Instrumental bei Live to Tell. Mhm. Also das war ja ein Film-Soundtrack, aber da gehen wir dann später nochmal größer drauf zu sprechen. Genau. Und bei diesem Album übernimmt sie dann jetzt noch größere künstlerische Kontrolle über ihre Musik. Sie ist diesmal zum ersten Mal Co-Texterin und Co-Producerin aller Tracks und ist dementsprechend auch ihr persönlichstes Album zu der Zeit. Fand ich auch ganz interessant mit Leonard, also mit Patrick Leonard hat sie freie Ideen gesammelt und dann mit Stephen Bray hat sie dann die Songs verfeinert und ausgefeilt. Und ja, ganz grob geht es um Liebe, Romanze, Ehe, Hingabe, aber eben auch um ernstere Themen, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen. Mhm. Genau, aber sie soll sehr verliebt gewesen sein. Ich finde, das hört man auch im Album. Also dieses Album bedeutet für Madonna so eine komplette musikalische Neuausrichtung. Sie kehrt sich ab von dem Bubblegum-Pop ihrer früheren Zeit und die Songs werden raffinierter, ausgefeilter, ernster und ihre Vocals vor allem werden auch tiefer und dunkler.
Mhm. Katharina, warum ist True Blue für dich ein Meilenstein?
Ihr habt es ja beide schon gesagt. Also sie wird auf diesem Album von der Pop-Prinzessin zur Pop-Königin, ja. Wenn man das so möchte. Sie wird der Superstar. Es ist ihr bis dahin ja weiblichstes Album, möchte ich sagen. Und sie vollzieht einen Imagewechsel. Also von dem rotzfrechen Schulmädchen mit Schmuddel-Look und Schmuddel-Sex, wenn man so will, zur eher ja unterkühlten, schon erotischen, erwachsenen Frau. Sie hat ihre Kurzhaarfrisur dann ab diesem Album, die platinblonden Marilyn Monroe-Haare, wenn man so will. Das, was Sepp eben auch schon gesagt hat, sie ist Teil des Albums und zwar ganz konkret in der Komposition und auch in der Textgestaltung. Da werden wir heute noch ganz viel auch drüber sprechen. Was ich sehr, sehr interessant finde und auch wichtig noch zu erwähnen ist, dass Madonna ja erst seit 1982 einen Plattenvertrag hat. Sie ist praktisch mit 19, also 1977, zusammen mit Stephen Bray, den hat sie nämlich auf der Highschool kennengelernt, nach New York gekommen. Und hat sich dann in diesen ganzen Künstlerkreis reinbegeben, hat auch Tanzunterricht genommen, hat als Tänzerin gearbeitet. Also sie hat knallhart an ihrer Karriere gearbeitet in diesen Jahren. Dann bekommt sie 1982 den Plattenvertrag und dann kommen die Alben Knall auf Fall, 83, das Debüt, dann 84 Like a Virgin, Sepp hat es angesprochen. Und dann schon 86 auch dieser Meilenstein, True Blue, den wir heute besprechen. Also das ist sehr, sehr schnell. Das muss man einfach mal so mit auf dem Schirm haben. Und Madonna ist gerade ja Mitte, Ende 20. Das ist echt jung. Und sie positioniert sich als Frau sehr befreit, sehr selbstverständlich auch. Und auch für mich dann, die ja in den 90ern groß geworden ist, hat sie ja dieses Image auch immer noch weitergetragen. Und ich habe auch diese Skandale nie so wirklich ernst genommen, in Anführungszeichen, sondern für mich war das immer eine sehr, sehr selbstbestimmte Frau, die einfach auch mal sagt, hallo, so kann es auch gehen. Und nicht immer nur nach den männlichen Vorstellungen. Und deshalb freue ich mich total auf diese Meilenstein-Folge jetzt.
Prima.
Und deswegen ist es auch ein Meilenstein. So, um das auch zu beenden.
Die Meilensteine gibt es auch in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Album und das beginnt mit einem Kracher. Papa, don't preach. So, erstmal bei Madonna klassische Töne hörst, ist auch...
Ja, das klären wir gleich, Frank.
Das klären wir gleich.
Bin ich mir sicher, Katharina, dass du das klären wirst.
Jetzt ist es ja auch schon vorbei.
Ja.
Yeah.
Der Bass knurrt wunderschön, oder?
Er drückt vor allem. Ja.
Das ist schön rund irgendwie. Ja.
hat so einen leichten Schmelz in der Stimme, so ein Kratzen, fast schon so Stevie Nicks mäßig. Also nicht, nicht diese Wärme in der Stimme, aber dieses Kratzen auch. Ne? Das hatte ich hat das
viel,
vorher schon
ist
auch
viel
schon
kräftiger.
Papa Don't Preach, das Album beginnt mit einer Ansage, auch was die Qualität des Openers betrifft, Katharina.
Passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und zwar zu ihr als Künstlerin und zu ihrem Image, das sie sich ja auch zugelegt hat, ganz bewusst. Also sie hat selbst mal zu dem Song gesagt, der Song passte einfach perfekt zu meinem persönlichen Zeitgeist, mich gegen männliche Autoritäten zu wehren. Sei es der Papst, die katholische Kirche oder mein Vater mit seinen konservativen, patriarchalen Ansichten. Und deshalb fand ich ihn so großartig. Und deshalb hat sie ihn, glaube ich, auch als Opener ausgewählt. Das sind alles Themen, über die wir auch noch sprechen werden, wie sie sich dagegen männliche Autoritäten auch in anderen Songs ja noch wehrt und auch aufstellt. Und vielleicht an der Stelle schon mal vorweggegriffen, dass sie ja auch eine schwere Kindheit hatte. Mit 5 ist ihre Mutter gestorben, kurz vor Weihnachten 1963 an Brustkrebs. Und sie hat insgesamt noch 5 Geschwister. Also sie waren zu Hause zu 6, sie ist so relativ in der Mitte vom Alter her. Sie war aber das älteste Mädchen und hat deshalb auch schon früh Verantwortung dann auch für die Familie übernehmen müssen in dieser Zeit mit einem Vater, der italienische Wurzeln hat, deswegen heißt sie heißt ja auch
Madonna Ciccone.
Genau.
Wenn ich das mal einfach reinwerfen darf.
Und
sehr gut, sehr gut. Der, hast du wieder ein Fleißpünktchen erspielt hier.
Ne, so nämlich.
Und sie hat natürlich durch diesen Vater eine sehr katholische Erziehung. Der war sehr konservativ, hat sie auch hier in dem Zitat angesprochen, genossen und sie war auch auf einer katholischen Schule, sogar auch zeitweise auf einer Klosterschule. Und daher kommt wahrscheinlich auch dieses, sie muss jetzt ausbrechen, sie will da raus aus diesen Machtstrukturen. Und deshalb ist dieser Titel so klug gewählt, weil es eigentlich um eine Art Selbstbestimmung, Selbstermächtigung auch geht. Wir sprechen gleich noch drüber über ein, soll ich schon sagen?
Ja, sag, komm raus mit der Sprache.
Es geht um eine Frau, ein junges Mädchen, das schwanger wird und sich die Frage stellt, ob sie das Kind jetzt behalten oder abtreiben soll. Und sie sucht eigentlich, sie geht mit ihrem Anliegen zu ihrem Vater.
Und der auch alleinerziehend ist. Das ist also schon eine Szene, die auch aus ihrem Leben kommen könnte.
Genau. Ja. Jetzt aber, du hast gefragt, warum das ein super Opener ist. Dieses Intro finde ich sehr, sehr interessant. Dieses klassische, ja schon fast eine Barockkomposition. Sehr schön. Kontrapunktisch komponiert von Fred Zarr. Der hat das gemacht an seinem Synthesizer damals und für mich hat das so eine Ernsthaftigkeit. Das geht mit einer sehr, sehr großen Ernsthaftigkeit los, das
also
Album.
Also mal gleich gesagt, hier ist kein Popsteinchen mehr am Start.
Genau, Sondern wir meinen das ernst. Woher kommt diese Art des Komponierens zum Beispiel von Vivaldi, 4 Jahreszeiten? Ich habe mal aus dem Winter was rausgeschnitten. Ja?
Rock auch.
Geht auch sofort los. Ja. Oder man kann auch Händel herbeizitieren mit dem Concerto Grosso Opus 6 Nummer 1 in G-Dur. Bisschen langsamer. Mhm. Es geht um diese großen, tiefen, kontrapunktischen Streicher, die da im Barock gerne kontrapunktisch komponiert werden. Und wir kennen das ja auch aus der Popmusik, den Barock-Pop, gerne aus den 60ern genommen mit Streichern oder wahlweise Cembalo, zum Beispiel bei den Beach Boys, God Only Knows.
Ja. Barock-Pop ist übrigens was ganz anderes als Barock.
Oder um die Beatles hier auch mal zu bemühen, Eleanor Rigby, da sind es natürlich dann Streicher.
Da hat man schon lange nicht mehr dabei.
Auch sehr schön. Es gibt es aber auch in den 80ern. Kate Bush haben wir ja auch besprochen auf dem Album Hounds of Love, ist Cloudbusting drauf. Könnte man auch in die Richtung ziehen. Also das war immer so ein bisschen da. Ja, wie. Und das macht Madonna hier eben auch. Sie setzt Streicher ein, auch wenn es Synthi-Streicher sind. Es ist kammermusikalisch in konzertanter Form komponiert. Kontrapunktisch finde ich sehr, sehr interessant, hier damit das Album aufzumachen und damit auch zu sagen, okay, hier bin ich und ich meine es ernst.
Ja. Interessant ist ja auch der Weg, den der Titel überhaupt zu Madonna genommen hat, Sebastian.
Ja, eigentlich war der Song ja für eine andere Person geschrieben. Also Songwriter Brian Elliott hatte lange mit so einer anderen Sängerin zusammengearbeitet, die leider nicht große Relevanz dann bekommen hat. Aber also genau wegen dieser langen Zusammenarbeit war er erstmal zögerlich, als Madonna den Song wollte. Aber dann hat er dann doch gesagt, okay, mit Madonna zusammenzuarbeiten, das kann ich nicht liegen lassen.
Ja.
Und genau, die haben den Song dann quasi fast genau übernommen. Also es wurden ein paar Lyrics umgeschrieben, deswegen hat dann Madonna auch einen Songwriting-Credit bekommen. Aber genau, wie Katharina eben schon gesagt hat, war der Song sehr persönlich für sie und hat ihr sehr gut gefallen. Deswegen, du hattest es ja schon im Intro angesprochen, der Song ist ja an den Papst gewidmet. Und das ist, ich glaube, meines Erachtens ihr erster offener Angriff auf den Katholizismus, ihr erster offener Konflikt sozusagen. Vorher erst nur so zurückhaltend oder durch angedeutete Anspielungen. Mhm. Und da fand ich noch irgendwie ganz witzig, bei ihrer Tour dann später hatte der Papst dann echt dazu aufgefordert, ihre Konzerte so boykottieren. Deswegen,
das da können wir gleich auch aus verschiedenen Gründen wurden da Boykottaufrufe lanciert. Madonnas Kunst besteht ja auch darin, scheinbare Tabubrüche zu begehen. Bei genauem Hinsehen legt sie aber den Finger nur in die Wunden. Und logisch, dass der Aufschrei dann groß ist. Papa Don't Preach erzählt, du hast es erwähnt, Katharina, die Geschichte einer Tochter, die ein sehr enges Verhältnis zum alleinerziehenden Vater hat, als Teenagerin schwanger wird und sich entscheidet, das Kind zu behalten. Der Clou? Madonna inszeniert sich im Video völlig neu, tritt als selbstbewusste junge Frau aus dem Arbeitermilieu auf. Blonde Kurzhaarfrisur, Jeans, Lederjacke, das genaue Gegenteil des prüden, konservativen Amerikas.
Und dieses T-Shirt, Italians do it better. Oh, das ist so geil.
Ja, also eine pure Provokation konservativer Kreise eigentlich. Ihrem Vater beichtet sie, dass sie von einem Freund schwanger ist und das Baby behalten möchte. Der Vater wendet sich zuerst schockiert ab, um sie dann wieder liebend in den Arm zu nehmen. Applaus gab es trotzdem von der falschen Ecke. Abtreibungsgegner haben den Song vereinnahmt und aus der progressiven feministischen Ecke gab es Schelte. Wie kann eine Pop-Ikone eine Teenager-Schwangerschaft nur so verherrlichen? Aber alle haben die Rechnung eben ohne Madonna gemacht. Die lässt sich nämlich nicht so leicht instrumentalisieren, Katharina.
Nö, sie hat es auch ganz gelassen genommen, weil sie ihre Haltung war, ja, sie hat da eine Diskussion angestoßen, aber für die Lösung sind dann andere zuständig.
Genau.
Also sie muss sich da nicht irgendwie, also sie muss jetzt nicht die Lösung von dem für das Problem.
Sie verallgemeinert ja nicht. Sie erzählt eine individuelle Geschichte.
Genau.
Und dann wird sie aber gleich so verallgemeinert, ne?
Also, und sie will auch keine politische Pro-Kontra- Debatte haben über Abtreibung. Das war nicht ihr Ziel. Für mich ist es eigentlich sogar noch mehr. Für mich ist es mehr die Vater-Tochter-Beziehung, die hier raussticht.
Es ist eine Umfrage gemacht worden in der schwarzen und in der weißen Fan-Community von Madonna. Und in der schwarzen Fan-Community wird mehr die Vater-Tochter-Beziehung als Mittelpunkt der Geschichte gesehen und in der weißen Community die Abtreibungsfrage. Ist das nicht spannend?
Ach, witzig.
Ja. Das ist interessant, aber also dann würde ich mich der schwarzen Community zuteilen, weil für mich ist es ganz klar ein junges Mädchen, das eigentlich nur das Verständnis des Vaters erbittet. Sie kann die Situation nicht beurteilen. Das ist ihr erstes Kind, so fiktiv in diesem Song gesprochen. Und sie bittet den erfahrenen Vater, der sie ja als Kind hat und vielleicht noch Geschwister da sind, um Rat.
Mhm.
Es ist eigentlich eine Frage, wie soll ich mich entscheiden? Was sind die Konsequenzen für die eine und für die andere? Und für mich steckt da diese Vater-Tochter-Beziehung eben von ihr drinne, weil sie sich eben auch selbst ermächtigen musste ihrem Vater gegenüber, der das alles überhaupt nicht gut fand. Ja? Es kamen auch Nacktbilder von Madonna ja vor diesem. Der Playboy hatte irgendwelche Nacktbilder kurz vorher auch veröffentlicht, die sie schon in den End-70er Jahren gemacht hatte. Und natürlich war ihr Vater davon nicht begeistert. Mhm. Der fand das alles total, Entschuldigung, scheiße, was sie da macht. Mhm. Und es ist so eine Art Selbstermächtigung. Und eigentlich ist es, sie erbittet eigentlich die Liebe ihres Vaters in diesem Song. Das ist das, was ich fühle.
Ich finde ja vor allem so interessant, dass sie ja ausdrücklich ihren Wunsch ausspricht, das Baby zu behalten. Also sie erzählt ja dann davon, dass ihr Freund sie ja liebt und dass sie heiraten wollen. Und
das hat man ihr als Verherrlichung ausgelegt.
Ja, also es ist ja so ein bisschen, das, also für mich beinhaltet das dann diese Selbstermächtigung der Frau, indem sie sich halt selbst bestimmt. So, sie hat diesen Wunsch, sie möchte das so machen und dann erbittet sie halt vom Vater dann die Bestätigung, akzeptiere das so ein bisschen und hilf mir so.
Ja. Aber wer sagt denn, dass es hier auch um, also natürlich, wenn der Mann dann reinkommt, aber es kann ja auch das Baby, die Karriere kann ja auch als Baby betrachtet werden. Das ist mein Baby.
Ja, soweit hatte ich noch gar nicht gedacht. Es gibt noch eine andere Metaebene, finde ich. Und das ist die mit dem Papst. Papa, don't preach.
Genau. Ja, ja.
Also erzähl mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist natürlich eine Auflehnung. Ne? Interessant ist, aber da kommen wir noch dazu, dass sie das eigentlich immer so macht, dass alle ihre Provokationen mindestens 2 bis 3 Ebenen haben.
Ja, ich finde das Wichtigste eigentlich bei diesem Song ist, also für mich auf jeden Fall, ist die Kritik an der so Unmöglichkeit dieser Gebote von der Kirche. Weil ja auf der einen Seite darf man ja als Frau keinen Sex vor der Ehe haben, aber dann, wenn man es hat und wenn man schwanger wird, dann soll man es ja natürlich auch nicht abtreiben. Also,
ja,
genau, ne? Aber wenn sie das Kind ja bekommt, dann, also damals war das dann auf jeden Fall so, dass sie damit halt Schande über ihre Familie bringt, indem sie das Kind hat, außerehelich.
Ja. Und das ist noch eine Ebene, die
das ist halt, das ist halt so ein unmöglicher Zustand für eine Frau, die sich in dieser Situation befindet. Und für mich ist das ist dieser Song so eine Kritik an dieser Heuchelei der Kirche eigentlich. Also wie diese Sachen halt einfach nicht zusammenpassen.
Ja. Papa Don't Preach ist also ein gutes Beispiel dafür, dass Madonna ihre Werke immer als weit mehr anlegt als nur Musik auf dem Tonträger. War übrigens die zweite Auskopplung aus True Blue. Die zweite Nummer auf dem Album ist Open Your Heart. Da war auch die 4. Single. Open Your Heart, wieder so eine Nummer, die ein ikonisches Video hervorgebracht hat. 1986, das war halt auch die Hochzeit von MTV, wie gemacht für Madonna. Aber fangen wir von vorne an. Ein Song, der wieder ursprünglich nicht für sie geschrieben worden war, den sie sich aber dann wieder mal zu eigen gemacht hat, Sebastian.
Ja, man muss sich ja eigentlich nur vorstellen, dass die Synthesizer, die in dem Song vorkommen, Rockgitarren sind. Und dann hätte man die Ursprungsversion des Songs vor sich. Weil nämlich eigentlich war er für diese Person geschrieben. Ihre Stimme kann man sich eigentlich, finde ich, ganz gut drauf vorstellen. Cyndi Lauper, ja, für sie war der Song eigentlich gedacht. Aber witzigerweise hat Cyndi Lauper den Song nie gehört. Madonna hat ihn zuerst bekommen, aber der Song wurde halt eben für Cyndi Lauper geschrieben. Aber für Madonna war die Ursprungsversion des Songs zu sehr Rock'n'Roll. Und dann haben sie mit Patrick Leonard wieder eine Bassline drunter gesetzt. Die will ich einmal nochmal einen Clip einspielen, der diese Bassline zeigt. Also einmal kurz draufhören. Also das erinnert mich so ein bisschen an Donna Summer, ehrlich gesagt. Und halt ihren Produzenten Giorgio Moroder, also wirklich Classic Disco. Wir hören mal in den Klassiker I Feel Love rein. Ich finde, das ist so ein bisschen
vergleichbar. Thema ist ja auch ähnlich.
Ja, genau. Also ja, so eine, da hört man diese Dance-Bass-Line, die sie dann mit drin hat. Und damit macht sie dann den Song zu dem Dance-Pop, den sie eigentlich mit dem Album ja auch bezwecken will. Also ein paar Lyrics wurden noch umgeschrieben, aber genau.
Tja, und Open Your Heart wurde von der Kritik zum Beispiel im Spin Magazine als eingängiger Ich krieg dich Song bezeichnet. Und der Billboard schreibt damals, Madonna sehnt sich nach einem Mann, der ihr Schloss mit seinem Schlüssel öffnet. Und ja, das bedeutet genau das, was du denkst. Und Melissa Ruggeri schreibt in USA Today, von einer unterschwelligen Sehnsucht durchdrungen unterstreicht Open Your Heart Madonnas Fähigkeit, subtile Andeutungen so raffiniert in ihre Musik einzuweben, dass man oft den wahren Sinn des Liedes gar nicht erkennt. Zusammen mit einem beschwingten Shufflebeat und lebhaften Keyboardklängen ergibt es ein herrlich bissiges Meisterwerk. Wir haben Tokotronic so schön gedichtet. Über Sex kann man nur auf Englisch singen, allzu leicht kann es im Deutschen peinlich klingen. Und doch gibt's ein Verlangen zu beschreiben, den Teufel mit dem Belzebub vertreiben. Kann ich unterschreiben, denn auch im Englischen kann es peinlich werden. Haben wir des Öfteren hier auch schon drüber gesprochen. Nicht so bei Open Your Heart. Es ist tatsächlich diese Raffinesse, von der Melissa Ruggeri schreibt. Katharina, wie schafft Madonna das?
Ja, indem sie eigentlich Bilder benutzt, die auch eindeutig zweideutig sind.
So. Ja, aber das hatten wir doch zum Beispiel bei Foreigner jetzt als entsprechend peinlich.
Ja, also ich empfinde das auch so. Ich habe die Raffinesse auch gar nicht so richtig rausgekriegt, muss ich zugeben. Weil es ist eigentlich ein Song, den auch Männer sofort verstehen. Also, weil
deswegen
sie,
muss er ja nicht grundsätzlich schlecht sein, Frau Heinrich.
Nee, aber einfach. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Einfacher. Nein, keine Ahnung. Also natürlich, also was macht sie hier auf? Sie macht die Frau als dominantes Geschlecht. Sie dreht die Geschlechterrollen in dem Sinne
um. Das ist schon mal anders als bei Foreigner.
Das ist anders als bei Foreigner. Sie ist nicht die kleine, zarte, unschuldige Frau in der Ecke, die nur darauf wartet, angesprochen zu werden, sondern sie ist die, die nach vorne geht, die ganz klar auch singt, versuch nicht wegzulaufen. Ich kann mit dir mithalten, eine Textzeile aus diesem Song. Auch am Anfang startet sie den Song mit Watch Out, also pass auf. So, jetzt komme ich und jetzt erzähle ich dir mal, wie hier der Hase läuft. Und sie beschreibt ganz klar die weibliche Lust im, ja, wie du schon angedeutet hast, Frank, Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also ein phallisches Symbol, der Schlüssel und das Schloss dann entsprechend als weiblichen Gegenpol. Ja, ja, also ne?
Wir haben es schon verstanden, Katharina.
Ja, ja, ja. Alles gut. Und sie singt davon, dass er sein Herz für sie öffnen soll. Also öffne mir dein Herz. Ich habe das Schloss und du hast den Schlüssel. Also sie lässt sich nicht unterdrücken. Sie sagt, das Schloss ist mindestens genauso viel wert wie der Schlüssel.
Okay.
Weil nur den Schlüssel zu haben, bringt dir nichts, wenn du das Schloss nicht hast.
Ja, das ist Passende.
Genau. Und das ist am Ende die Aussage, die dahinter steckt. Ja, dass man die männliche Lust nicht über die weibliche Lust stellt.
Aber dann ist es doch eben genau nicht so peinlich plump, sondern sehr sophisticated.
Jetzt, wo ich drüber rede, merke ich es auch. Ja, man kann ja auch noch im Podcast, ja, erst dachte ich so, ach, was will denn Frank jetzt hier heute? Aber dann habe ich, ja, aber jetzt bin ich ganz deiner Meinung, es ist nicht mehr ganz so platt wie bei Foreigner, haben wir ja auch
zum
besprochen.
Beispiel. Ist nur ein Präsentationbeispiel. Serviervorschlag. Diese freche Leichtigkeit übernimmt Madonna auch im Video. Da ist es sogar noch schwerer, Komik und sympathischen Witz beizubehalten, denn das Werk spielt in einer Peepshow. Verglichen mit heutigem Cybersex ist das ja fast ein romantischer Ort. Achtung, Ironie. Madonna ist die Tänzerin, trägt den berühmten schwarzen Body mit den goldenen Nippelkappen.
Das ein ist Riesending damals. Ne? Das ist insane.
War ein Riesending. Und das Wort Nippelkappen, ohne Scheiß, das habe ich jetzt wirklich zum allerersten Mal gelesen. Ich wusste gar nicht, dass es das Wort gibt.
Also das ist das mit den Tüten
an der Brust. Ja, ich habe schon verstanden, was es ist.
Genau. Ich wollte es nur nochmal verbildlichen. Die Tüten.
Diese Tütenbrüste, genau. Diese Kappen eben, diese goldenen. Das ist eine Mischung, diese ganze Szenerie, in der sie da tanzt, ist eine Mischung aus Marlene Dietrich im Blauen Engel und Liza Minnelli in Cabaret. Das Video, also eine Art Hollywood-Hommage und auch der Schluss erinnert an Charlie Chaplin. Provokation ist auch drin, Sex, Homosexualität und der umstrittene Auftritt eines Jungen, der die Tänzerin anhimmelt und nicht ins Etablissement eingelassen wird. Aber die beiden gehen nach der Show tanzend die Straße hinunter. Ja, das Ganze, da steckt viel Hollywood drin, habe ich ja schon gesagt. Und es schafft es wie der Song selbst, das klebrige Image von einer Peepshow in etwas unterhaltsam Fröhliches, ja fast schon Ironisches zu verwandeln, Sebastian.
Ja, ich meine, das war eine Riesenkontroverse damals, weil Leute ihr vorgeworfen haben, dass sie irgendwie Kinder sexualisiert. Und eigentlich ist es ja nur ein kleiner Junge, der einfach nur Interesse an ihr zeigt als Person.
Wolltest du was sagen?
Nee, sag gerne.
Und das Spannende an der Geschichte ist, das ist mir überhaupt erst beim zweiten, dritten Mal eingefallen, er zeigt nicht Interesse an diesem Lustobjekt wie alle anderen Männer in den Kabinen, sondern er zeigt das wahre Interesse an ihrer Kunst, am Tanz.
Das ist ein direkter Kontrast.
Und zum Schluss tanzen sie zusammen.
Das ist ein direkter, bewusster Kontrast in meinen Augen.
Also, und er tanzt ja auch schon vorher. Also er beobachtet sie ja gar nicht, sondern er tanzt für sich auf die Musik.
Und dieser kleine Junge ist der Einzige, der ehrliche Gefühle hat in diesem ganzen Video.
Er versteht sie halt nicht als reines Objekt der Begierde, sondern wirklich als halt kunstschaffende Person sozusagen.
Und auch als Mensch, den man ernst nehmen muss, der kein Objekt ist.
Das ist einfach so
unschuldige... Es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil von dem, was ihr vorgeworfen wurde. Aber das ist, das macht das Ganze halt wieder so typisch Madonna. Man kann alles einmal rumdrehen und dann versteht man es vielleicht erst, ne?
Ja, und das zeigt halt auch diese Heuchelei dann auch wieder. Viele Leute gehen dann davon aus, dass der weibliche Körper direkt sexualisiert werden muss in diesem Kontext. Mhm. Aber der Junge zeigt dann genau das Gegenteil, was sie sich dann eigentlich wünscht. Und das ist auch, finde ich auch interessant, dass wie sie den Jungen dann danach behandelt. So, sie küsst ihn ja auf die Lippen, was ich irgendwie finde, ich habe das so ein bisschen
aber verstanden. Aber es ist ein ganz... Tater Kuss.
Eben, genau. Ne? Ich verstehe das so ein bisschen als ein Dank für seine Unschuld und wie seine nicht sexualisierte Perspektive auf sie.
Ja, es gibt ja noch mehr Anleihen. Also Liza Minnelli, sie hat ja am Anfang diese dunkle Frisur. Also man sieht ja ganz klar in ihr Liza Minnelli sofort. Und dann wechselt sie ja auch die Frisur und wird praktisch platinblond und zu Marilyn Monroe. Was ich interessant finde, ist, dass es auch eine Stelle im Video gibt, da musste ich ein bisschen lachen, weil sie nimmt die Pose vom Plattencover ein und dann gibt es einen Mann, der so ganz, man hat das Gefühl, der so ganz verdeckt fotografiert. Mhm. Sie fotografiert und einfängt. Und sie hat halt exakt die Pose vom Plattencover.
So dass man denken
auch
könnte,
im Seitenprofil.
Ja, so dass man denken könnte, das Plattencover ist eben in dieser Show entstanden. Ja. Das ist auch wieder so ein Querverweis, der einfach wunderschön ist. Und das findet man in diesen Videos, findet man so viele Kleinigkeiten.
Naja, sie hat dieses Album ja auch in Los Angeles aufgenommen. Ja. Also sie war ja an der Quelle. Also wenn nicht da, wo dann? Dass sie dann Hollywood-Flair mit reingezogen hat, auch in den Videos, finde ich ganz selbstverständlich.
Ich habe mal gehört, dass der Fotograf von dem Albumcover, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, dass dieses Album so einen ganz bestimmten Schimmer hat, das nur in L.A. entstehen kann, for some reason. Ja. Also irgendwie in L.A. sehen die Stars einfach anders aus.
Gar nicht so heiter und ironisch geht's in Live to Tell zu, Start Nummer 4 des Albums und die erste Single-Auskopplung vom März 1986. Es nimmt einen eigentlich auch schon mit in so eine düstere Szenerie, ne? Dieses Intro.
Für mich erinnert das irgendwie an Top Gun.
Gut, war ja auch
some reason, ja genau. Kann ich mir das so richtig vorstellen, wie die so im Slow-Mo da auf den Runway laufen.
Geniale Spannung in dem Intro, toll. Auch dieses spielerische Keyboard dabei. Mhm.
Sie die Melodie darauf komponiert, weil es ist eigentlich total schwer, eine Melodie auf eine Art Flächenkomposition zu komponieren. Da noch Melodien einzustreuen und dann dem Song eine Struktur zu geben, also das ist schon hier auch eine Meisterleistung. Ja.
Live to Tell, das erste, was die Fans vom neuen Madonna-Album True Blue 1986 zu hören bekommen haben. Eine dunkle Ballade als Leadsingle. Das hat man von Madonna so noch nicht gehört damals. Es geht um Täuschung, Misstrauen, Kindheitstraumata. Und auch hier finden wir was wir schon des Öfteren hatten. Auch die Nummer war im Ursprung eben kein Madonna-Stück, sondern man hört's förmlich raus. Teil eines Film-Soundtracks. Katharina.
Der abgelehnt wurde von Paramount.
Mhm. Wieder also, so eine Geschichte.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Also war ursprünglich komponiert für den Film Fire with Fire von Patrick Leonard. Und das war ein reines Instrumentalstück. Und Paramount haben das abgelehnt. Und dann hat Madonna gedacht, ah, okay, mein Mann, der ist ja jetzt in diesem neuen Film drinne, in At Close Range, der spielt da mit. Nehmen wir doch einfach diese Nummer. Und ich schreibe einen neuen Text drauf und ich füge ein paar Melodien hier und da dazu und auch noch eine Bridge, die sie eingefügt hat. Und dann wird das doch alles ganz rund und so ist es auch gekommen. Ich würde das Ganze mal kurz ein bisschen auseinandernehmen, weil ich finde das sehr, sehr spannend, wie sie das gemacht hat. Ich habe ja eben schon angedeutet, auf so eine Flächenkomposition dann Melodien drauf zu schreiben und dann da nochmal auch kleinere Melodien drauf zu komponieren, also dieser Fläche eine Struktur zu geben, das ist schon auch eine kompositorische Leistung, die sie hier erbracht hat. Und sie hat eben nicht nur einen Song genommen, wie so oft auch auf diesem Album, oder einen Song bekommen und hat dann ein bisschen was verändert, sondern hier ist sie tatsächlich als Komponistin tätig. Wenn wir uns das jetzt mal in der Struktur anschauen, dann hat das eigentlich so drei Teile, dieser Song. Teil A. Beginnt mit diesem Filmscore, mit dieser Fläche. Und sie fängt dann irgendwann an und singt, ich muss da eine Geschichte erzählen, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Über einen Mann, der 1000 Lügen erzählen kann. Und sie hat ihre Lektion gelernt. Sie muss diese Lügen erzählen und bis dahin wird ein Geheimnis in ihr brennen. Und diese ganze Atmosphäre schwingt uns jetzt schon darauf ein, so, dass da was ist, was ja nicht so ganz cool ist, was da so unterschwellig wabert. Und dann fängt sie irgendwann an zu singen.
Sagt sie auch direkt, I have a tale to tell.
Genau. Dann beginnt sie da ihre Geschichte zu erzählen, dass das schwer ist und dass es auch schwer ist für sie, damit umzugehen. Und dass die Geschichte mal kommt, mal wieder nicht. Und dass sie eigentlich nur eine einzige Chance hat, diese Geschichte loszuwerden. Dieses Trauma, also man weiß nur nicht, am Anfang weiß man noch nicht so ganz genau, wenn sie von einem Mann singt, meint sie jetzt einen Liebhaber oder meint sie ihren eigenen Vater? Also geht es um ein Kindheitstrauma, das da irgendwie in ihr gesetzt wurde? Aber hinten raus kann man diese Spekulation ein bisschen vielleicht aufbrechen. In jedem Fall singt sie dann am Ende dieses ersten Teils davon, dass sie nur eine Chance hat, weiter zu leben oder weiter im Leben stehen zu können, wenn sie das Geheimnis erzählt.
So ist das mit solchen Geheimnissen.
Genau. Ja. Werde ich eine neue Chance haben. Und dann kommt diese Bridge. Die Drones.
Oh, ein
Schrecken, eine Erinnerung, die da aufploppt.
Wow.
Noch eine.
Boah. Geistkalt, läuft es mir den Rücken runter.
Gänsehaut, wirklich.
Ist es das innere Kind, was da aufploppt? Die kleine Madonna in ihr, vielleicht?
Wow.
Oh. Dann geht's weiter. Und sie singt, if I ran away, also wenn ich jetzt wegrenne, also es geht weiter, es geht ums Weglaufen, ums Fliehen. Madonna ist ja praktisch mit 19 schon auch ein bisschen aus dem Elternhaus geflohen. Sie hat mit 19 es verlassen und ist nach New York gegangen. Also kann das schon auch biografisch sein auf eine gewisse Art, vor allem, dass sie nach dieser langen bewussten Pause von Musik, sie spielt ja nur mit Gefühl an der Stelle, dass sie dann wieder einsetzt und dann aber was Konkretes macht und sagt, wenn ich jetzt wegrenne, ja, ich kann aber nicht wegrennen und ich kann mich auch nicht verstecken. Das Geheimnis, das trage ich immer mit mir, das werde ich nicht los, auch wenn ich wegrenne. Und am Ende finde ich es dann ganz erstaunlich, weil sie singt die ganze Zeit alleine. Und erst wenn sie dann zum Ende kommt, dann taucht da plötzlich Madonna als sich selbst im Background-Gesang auf. Achtung jetzt. Jetzt kommt die kleine Madonna dazu. Noch nicht? Jetzt. Da hinten ist sie dran.
Ja.
Auch in den Hintergrund gemischt. Das macht aber diese Ebene auf.
Ja.
Singt da die kleine Madonna mit? Achtung nochmal. Also ein Kindheitstrauma, das nicht aufgelöst ist. Vielleicht auch der Tod der Mutter, als Madonna 5 war.
Krass.
Da spielt irgendwas rein. In jedem Fall holt sie ihr inneres Kind das Trauma zurück und man hört es sogar in den Backing Vocals. Das ist nämlich sie, die da noch singt.
Ja. Oh Mann. Ob der Song autobiografisch ist und von Madonnas eigener Missbrauchserfahrung oder eigener Traumatisierung erzählt, hat sie in Interviews oft offen gelassen. Jahre später, 2006, hat sie in den Shows der Confession Tour dem Song eine provokante weitere Note dazugegeben, indem sie mit einer Dornenkrone auf dem Kopf an einem verspiegelten Kreuz hängend singt und dann vom Kreuz hinabsteigt. Im Hintergrund wurden Statistiken über von AIDS betroffene Kinder in Afrika eingeblendet. Die deutsche Staatsanwaltschaft hat damals wegen Blasphemie ermittelt. Es gab weltweite Boykottaufrufe. Bischöfin Margot Kessmann erklärte damals gar, vielleicht ist die Verletzung religiöser Gefühle der einzige Weg, für einen alternden Superstar Aufmerksamkeit zu erregen. Ich will mal stark hoffen, dass die kirchlichen Protagonistinnen und Protagonisten von damals nicht im Bilde waren, dass der Song auch Kindesmissbrauch thematisiert. Mal angenommen, ich hätte religiöse Gefühle, dann wären die Schande des massenhaften Missbrauchs von Kindern in den Kirchengemeinden, die Vertuschung und die vielfachen Täter-Opfer-Umkehrungen etwas, was meine Gefühle wesentlich stärker verletzen würde als eine Madonna am Kreuz mit Dornenkrone, zumal sie selbst die Aktion alles andere als blasphemisch gemeint haben will. Sebastian, jetzt musste ich das mal loswerden.
Ja, sehr gut. Mir geht's genauso. Sie hatte dann mal in einem Statement gesagt, dass er wie auch so eine Beichte eigentlich sein soll. Also sie hat ja dieses Geheimnis zu kommunizieren und in der Show verpackt sie das dann so, dass ein paar ihrer Background-TänzerInnen selber eine schlimme Kindheitserfahrung beichten und dass sie dann sich denen anschließt und danach von diesem Kreuz heruntersteigt. Und sie hat das selber dann so beschrieben, dass es eigentlich nichts anderes ist, als einfach ein Kreuz zu tragen, sich irgendwie mit dieser Symbolik dann irgendwie so zu identifizieren. Und also es ist kein lustig machen, sondern eher dann irgendwie ein Appell, eigentlich meiner Meinung nach ja irgendwie die grundlegende Message der Religion und von Jesus und so, dass wir uns einfach gegenseitig besser behandeln sollen. Das sagt sie dann auch selber.
Liebe deinen Nächsten.
Genau, und dass man die Welt als ein Ganzes sehen soll und eben alle Menschen in diese Nächstenliebe mit einbeziehen soll. Weil du hattest es eben schon angesprochen, die Statistiken über die afrikanischen Kinder. Und das hat sie dann in diesem Statement auch nochmal gesagt, dass ihr diese Situation von diesen Kindern in Afrika, die hungern und tödlich erkranken an AIDS, damals ist ja ein riesiges Thema, dass ihr diese Situation wirklich am Herzen liegt. Und genau, das wollte sie dann nochmal klarstellen damit.
Interessant, Katharina, finde ich auch, dass Madonna, wenn sie mit Symbolen arbeitet und gerade auch sexualisierte Geschichten, Provokationen oder auch kirchliche Provokationen, was auch immer miteinander übereinbringt, dass ihr das immer so auf die Füße fällt, weil Leute quasi die ersten Reaktionen sofort in die Welt posaunen müssen und sie verurteilen müssen, bevor sie darüber nachgedacht haben, offensichtlich. Bei anderen Künstlern war das nicht so vornehmlich, bei männlichen Künstlern. Es war wahrscheinlich auch einfach so, dass man eine Frau dafür besonders gut bashen kann, oder?
Ja, sie, also.
Also, ich denke, genau Prince hat ständig über Sex und Gott
gesungen. Ständig. Und das war nie Thema. Er hat da nie richtige Skandale wie bei Madonna hervorgerufen. Hm. Ja, klar, da gab es dann schon auch kritische Stimmen, aber die sind dann auch ganz schnell wieder unter den Tisch. Bei Madonna kehrt man es ja auch immer wieder hoch.
Ja, ja.
Also, das ist ja auch so ein Phänomen. Also, dass sie musste sich da ja noch mehr behaupten und noch mehr auch ihre Frau stehen und noch mehr auch begründen, warum sie was macht. Prince hat man gar nicht so belästigt mit irgendeiner Begründung, aber Madonna ständig. Sie musste ständig sagen, warum sie das und so, wie man. Man hat sie da auch als Künstlerin sehr, ja, fast wie in so eine Art Käfig gesetzt, finde ich. Und eingeengt und eingesperrt. Sie muss sich ja jedes Mal vorher überlegt haben, wie begründe ich das denn, wenn im Nachgang. Sie ist eine intelligente Frau. Sie hat einen IQ von 140.
Sie hat das ja auch bewusst gemacht. Sie wusste ja, was passieren würde. Aber und sie wusste auch, dass die Leute immer auf den ersten Trigger sofort abfahren.
Aber ich glaube auch, das ist der Grund, warum sie ständig mit dieser Doppeldeutigkeit fährt. Mhm. Weil da kann sie natürlich in ihren Antworten, wenn sie gefragt wird, immer sagen, ja, aber es ist doch so und so zu verstehen oder es ist doch so und so zu verstehen. Ich glaube, es geht um einen Diskurs, den sie anstoßen will als Künstlerin. Sie war ja auch in diesen ganzen Kunstkreisen in New York, sie war ja da im Hotspot mit dabei. Also bei Andy Warhol war sie mit dabei, Keith Haring, sie kannte die ja alle. Mit Jean-Michel Basquiat war sie ja auch eine Zeit lang liiert. Also sie hat sich ja schon auch sehr künstlerisch mit ihrer Musik auseinandergesetzt, sehr bewusst. Da ist ja nichts Zufall, wenn man so möchte. Und da dann ständig auch, also eigentlich ist es als Künstler, eigentlich ist es gut, wenn du Diskurse aufmachen kannst und wenn du da gefragt wirst, wenn du da Doppeldeutigkeiten reinbringen kannst, sodass du immer mal von verschiedenen Seiten da Dinge beleuchten kannst. Ich finde das gut.
Ich meine, auf der anderen Seite finde ich es auch eigentlich offensichtliche Kritik. Also so, ich finde, das versteht sie dann auch als Auftrag in ihrer Musik, dass sie dann so Institutionen wie die katholische Kirche dann auch kritisiert und damit halt eben diese Diskussion anregt, die wir besprochen haben.
Kommen wir zum Titelsong, True Blue, nein, aber erstmal zum Albumtitel selbst und zum Cover-Artwork, Katrina. Was steckt dahinter?
Ja, Andy Warhol habe ich ja schon angesprochen. Dieses Cover-Artwork wird oft ja mit Andy Warhol-Werken auch verglichen. Auch er hat Marilyn Monroe mehrfach gedruckt und auch abgebildet. Und sie sieht ja auch hier so aus mit dem nach hinten gestreckten Hals und ihre platinblonden Marilyn Monroe-Locken. Sie schaut so nach oben in den Himmel, habe ich eben auch gemacht, hört man auch am Mikrofon.
Hat sofort auch jemand fotografiert.
Ja, danke. Das Foto stammt von Herb Ritz. Das war ein sehr bekannter Fotograf, gerade so auch in L.A. Und er hatte ein ähnliches Coverfoto schon mal fotografiert, einige Jahre vorher, nämlich 1981. Das Foto für das Album Physical von Olivia Newton-John.
Ja, klar.
Und sie hat eben die exakt selbe Pose. Ja. Und das war auch Absicht. Auch bei Olivia Newton-John, das war ja das Album ihres Imagewechsels von der Country-Pop-Sängerin hin zur selbstbewussten Pop-Ikone. Und diesen Imagewechsel, den sollte ja auch Madonna dann hier jetzt vollziehen, vom rotzfrechen Schulmädchen hin zur ernstzunehmenden Künstlerin. Und ja, deshalb haben sie da einfach dieses Foto nochmal genommen. Ich finde, es erinnert auch an das ein oder andere Bert Stern-Foto von Marilyn Monroe. Der hat nämlich auch Marilyn mit so einem Dior-Kleid fotografiert und da hat sie auch den Kopf so hoch von der Seite, vom Profil. Also sehr interessant. Es gibt noch eine Grafikerin, die auch noch ein bisschen Hand angelegt hat bei diesem Foto. Das war nämlich ein Schwarz-Weiß-Foto von Madonna im Ursprung. Jerry Hayden hat dieses Schwarz-Weiß-Foto genommen. Die war als Grafikerin bei Warner Brothers tätig und hat dann das koloriert, weil sie es dem Albumtitel anpassen wollte. True Blue und hat dann praktisch mit verschiedenen Blautönen dieses Schwarz-Weiß-Foto dann nochmal koloriert. Sie hat übrigens dann auch später ganz, ganz viele Plattencover für Pink gemacht.
Ach ja.
Also sie hat diese ikonischen Frauenbilder da auch irgendwie geschaffen, diese starken Frauen. Mhm. Ganz interessante Künstlerin, Grafikdesignerin. Wir können auch mal ihre Webseite verlinken in den Shownotes.
Ja.
Genau. Der Titel ist relativ kurzfristig noch verändert worden. Das Album sollte eigentlich Live to Tell heißen. Das hatte Madonna auch so angekündigt im April 86 und im Mai 86 hat sie sich dann nochmal umentschieden und hat dann gesagt, okay, Live to Tell machen wir nicht, wir machen True Blue, weil das war ein der Lieblingsausdruck von ihrem Ehemann Jean Penn. Der hat das nämlich ganz oft als Redewendung benutzt. Also wörtlich heißt es ja übersetzt echtes Blau. Im übertragenen Sinne wird damit Treue verbunden, Loyalität, Aufrichtigkeit, Echtheit und Zuverlässigkeit auch gerade, ne, wichtig in einer so, ich möchte fast sagen, krassen Künstler-Ehe, die beiden ja auch führen. Ja. Er als Riesenschauspieler, sie als Pop-Superstar in der Zeit. Und das kommt, dieses True Blue, also dieses treue Blau oder dieses echte Blau, wenn man so will, kommt von einem Stoff, der einfach seine Farbe nicht verliert, der niemals verblasst. Daher kommt dieser Ausdruck. Und das bedeutet im übertragenen Sinne ja unerschütterliche Treue. Und das war Madonna wohl ganz wichtig. Sie war ja auch, Sepp hat schon oft gesagt, sehr verliebt in dieser Zeit. Und deshalb passt dieser Titel zu diesem Album viel, viel besser als Live to Tell.
True Blue Nummer 6 auf dem Album und Single Nummer 3.
Hier, sie stellt sich wieder über die Männer. Ich hatte ja all die. Ich hatte ja all die Männer, all die Guys. Aber du. Das hätte auch vorher singen können.
Ja, das stimmt. Umgekehrt.
Ja, danke, genau. Es ist ja auch interessant, dass sie abwechselnd True Blue und True Love sind.
Ja, True Blue, wir haben es gehört, Madonna ist frisch verliebt in Sean Penn und singt ihm ein Liebeslied. Stark orientiert an Vorlagen aus den 60ern, Sebastian.
Ja, wir haben es ja jetzt gerade dann schon gehört. Das ist ja die einzige direkte Widmung an Sean Penn auf dem Album. Und ich finde, das ist so ein süßer und unschuldig klingender Song. Und ich finde, diese 60s-Influences passen da eigentlich perfekt dazu. Ja. Also das ist auch eine ganz einfache Chord-Progression. Die hört man eigentlich überall im Pop. Also das ist so eine 1, 6, 4, 5 Chord-Progression. Das sind die Harmoniestufen, dass du dann die 1 ist dann der Grundton sozusagen. Also eine Tonleiter sozusagen hat halt 8 Töne drin. Und dann repräsentieren diese Zahlen dann die jeweiligen Töne und da so werden dann eben Akkorde aufgebaut und so. Und diese Chord Progression, also dass man 2 Töne runtergeht, nochmal 2 Töne runtergeht, dann einen hoch und dann wieder auf die 1. Das ist ganz klassisch im Pop. Und das fand ich ehrlich gesagt ganz witzig. Ich habe ein Beispiel gefunden. Also wir haben ja gerade schon gesagt, also es ist stark von diesen 60s Girlgroups inspiriert und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Grease erinnert. Also Grease ist ja dann auch, war einfach in meiner Kindheit so ein Riesending, weil meine Mom auch ein riesen Fan war davon und das ist ja auch so eine Hommage an die 50er und 60er gewesen und da ist mir ein Song aufgefallen, ihr müsstet mal achten auf die 16-Triolen, die das Klavier spielt. Normalerweise denken wir ja in Vierteln, also dass wir die musikalischen Zeitabstände so ein bisschen vierteilen oder immer so ein bisschen Hälften und dann Triolen sind dann 3 anstatt von 2 sozusagen. Und genau, das ist Beauty School Dropout von Grease. Beauty School Dropout,
no graduation day.
Und jetzt bei True Blue ist es ein Synthesizer oder ein elektrisches Piano. Da hören wir mal kurz drauf. Witzigerweise haben die beiden Songs auch die gleiche Chord-Progression. Das fand ich auch irgendwie ganz, ganz witzig. Aber genau, das, die offensichtlichste Verbindung zu den 60s finde ich eigentlich in diesen Harmonies im Hintergrund, die dann später in den Refrains kommen. Die erinnern so ein bisschen an diese Doo-Wop-Zeit. Das sind so Counter-Melodien im Chorus. Also wir achten mal kurz auf die Backing-Vocals in dem Chorus von True Blue, in dem zweiten, glaube ich.
Gerne bei den Beach Boys gehört.
Ja, aber auch bei den Girlbands. Ja, also ist ja auch im Video so inszeniert, ne?
Genau. Und da haben wir jetzt mal einen Vergleich mit diesem Hit von den Ronettes, genau so eine Girlgroup aus den 60ern, Be My Baby.
Es ist der Hammer. Es gibt, glaube ich, kein einziges Lied, was... Lass Beatles außen vor, Prince, alles. Die Ronettes, Be My Baby, haben, glaube ich, die meisten Auftritte in Meilenstein, weil es für so
immer
viele,
wieder.
Von Chrissy Hynde angefangen bis jetzt, also so viele Musiker beziehen sich darauf. Erster Song mit Wall of Sound.
Ja, Phil Spector.
Absolut, wie viele Einflüsse dieser Song hat, ne?
Mhm.
Ja, beziehungsweise wie viele Einflüsse gegeben hat.
So. Ja, und dieses Prinzip, das die da angewendet haben, die Ronettes, das macht Madonna in diesem Song auch. Ich finde, die Melodie dieser Backing Vocals erinnert mich noch an einen anderen Song, Chapel of Love, auch so ein 60er-Hit von den Dixie Cups. Go into the chapel and we're gonna get married. Auch so ein sehr unschuldiger Song, so, wir werden jetzt heiraten. Also ich meine, da ist der Rhythmus ein bisschen anders, die Töne sind nicht gleich, aber das ist meiner Meinung nach so genau dieses Melodie-Songwriting aus den 60ern, das sich Madonna hier ausleiht. Und ich finde, ehrlich gesagt, dieser unschuldige, süße Klangteppich passt perfekt zu dieser süßen, naiven Liebeserklärung, die sie hier in Sean Penn macht.
Einen haben wir noch, jetzt geht's auf die Insel La Isla Bonita. Das ist so ein Song, bei dem ich, ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen, sage, der ist so kitschig, dass es schon wieder gut ist. La Isla Bonita, Katharina. Für die einen ist Madonna mit diesem Song die Wegbereiterin des Latin Pop der 2000er Jahre. Für die anderen ist es ein angeeigneter und verkitschter Aufguss lateinamerikanischer Klischees. Ich glaube, es ist beides, aber was ist es für dich?
Es ist einfach ein schöner Popsong. Also heute Morgen, als ich hier ins Funkhaus gefahren bin, da lief er im Radio und ich habe mich gefreut. Weil er macht einfach gute Laune, er macht eine gute Sommerstimmung, er passt zu den Temperaturen hier draußen. Frank, du hast diese lateinamerikanischen Klischees angesprochen. Ja, die hört man, die soll man aber auch hören. Also ich glaube, das ist da, ja, es ist eine Kompositionsgrundlage, zwar von Patrick Leonard und jetzt kommt noch einer ins Spiel, Bruce Gage, die haben nämlich den Song zusammengeschrieben und eigentlich dieses Instrumental als Demo an Michael Jackson geschickt.
Schon wieder so eine Geschichte.
Ja. Und der hat aber das Demo abgelehnt. Also der hat das überhaupt nicht gesehen. Aber Michael Jackson jetzt mit dieser Form von leichten Latin-Rhythmen, ich weiß nicht, hätte ich vielleicht auch nicht so gerne gehört.
War es denn tatsächlich da schon Latin-mäßig oder war es noch anders arrangiert?
Nee, das war schon so. Es fehlte nur noch ein Text für drauf. Also die Idee war schon so ausgereift. Ich fand das ja total schön, weil wir uns vor ein paar Wochen mit Buena Vista Social Club beschäftigt haben. Deswegen würde ich auch Klischees einklammern, weil man hört schon diesen Grundrhythmus raus. Diesen Latin-Rhythmus der Sonklave, die ich ja im Podcast zu Buena Vista Social Club erklärt habe, die rhythmisch so funktioniert. Und sie macht daraus dann, auch das kann man im Podcast zu Buena Vista Social Club nachhören, ein Bolero daraus. Mhm. Heißt, sie macht es langsam romantisch und es ist eine große Liebesballade. Mhm. Hören wir nochmal rein. Also warum nicht?
Ja.
Sie hat ja diese Grundbeats mitgenommen. Ja. Also
allerdings
singt
sie von der Liebe zu der Insel in dem Fall.
Ja, aber ist doch okay. Ja. Also ist doch eine Liebesballade. Ob das jetzt ein Mensch ist, eine Insel, ein Tier, ein was auch immer. Es ist doch schön.
Ja.
Ja? Und das soll es sein. Es soll einfach ein leichter, fluffiger Song sein. Es muss ja auch nicht alles immer so... Wir haben es ja auseinandergedröselt im Podcast. Es muss ja auch nicht alles immer so inhaltsschwanger sein, sondern man kann ja auch einfach mal eine schöne, leichte Sommernummer
und 86 haben wir das wirklich gebraucht im Sommer. Aber du hast noch mal ein paar Sachen mitgebracht, Sepp.
Ja, also für mich hat dieser Song halt so eine Wirkung gehabt auf die späteren popmusikalischen Jahre sozusagen, indem der Song diesen lateinamerikanischen Einfluss auf Popmusik so ein bisschen mit pioniert hat, kann man vielleicht sagen. Also ein Jahr später bringt sie dann den Song raus hier. Ich meine, dieses spanglische Singen wird einfach immer prävalenter in der Popmusik, finde ich. Ich meine, in den 90ern kommt dann Ricky Martin, der dann komplett die ganze Bude abreißt mit seiner Musik. Und dann, ich meine, meiner Generation kommt dann die hier mit dem Song. Also ich finde, da sieht
Alejandro
man diese...
Alejandro war das.
Alejandro von Lady Gaga, genau. Und da sieht man diese Entwicklung, finde ich ganz gut, dass sie mit dem Song ein bisschen einen Stein ins Rollen gebracht hat.
Ich meine, man muss es ja auch ein bisschen so betrachten... Die ganze Latin-Musik, die ganze spanische Community, das ist ja auch ein Riesenmusikmarkt.
Ja.
Das darf man nicht außer Acht lassen. Und das wäre natürlich total schade und auch von Madonna auch total doof, wenn sie das nicht mitnehmen würde.
Genau.
Und deswegen nehmen auch die ganzen anderen das immer mit, weil dieser Markt auch einfach so riesig ist.
Ja. Mhm. Im Video zu La Isla Bonita ist Madonna in einer Doppelrolle zu sehen, als scheue, fromme Katholikin, die sich auf die Insel sehnt und als sinnliche, temperamentvolle Flamenco-Tänzerin. Die beiden Seiten von Madonna könnte sein. Was meint ihr? Du hast gerade schon eigentlich schon beantwortet, welches Video von Madonna hält den Rekord auf YouTube, aber du hast die Community schon gerade angedeutet. Also ich nehme es mal vorweg. Es ist natürlich La Isla Bonita, Stand 2026 über 1 Milliarde Aufrufe. Also die Zahlen sprechen einfach für sich. Was ist das Vermächtnis von True Blue? Sebastian?
Also für mich ist dieses Album, also True Blue, das Album, wo Madonna wirklich zur Ikone wird und zur glaubhaften Künstlerin, ernstzunehmenden Künstlerin. Und sie beseitigt hier alle Zweifel an der Dauerhaftigkeit ihrer Karriere. Es ist so ein bisschen der Punkt, wo ihre Star-Rakete abhebt. Hier wird sie halt zum Superstar. Hier zeigt sie, dass sie endlos ehrgeizig ist, dass sie furchtlos ist, dass sie provokant immer noch bleibt und immer weitergeht damit. Sie war eine wirkliche 360-Grad-Künstlerin.
Ist sie bis heute geblieben, ne?
Ja.
Katharina?
Sie lebt das, sie ist das. Also Sepp hat eigentlich alles gesagt. Sie ist da schon ganz, ganz klar karrierebewusst und verschwendet da auch keine Zeit. Und das war in dieser Zeit auch ganz wichtig und das hat sie auch weiter so betrieben. Also jemand, der ihr nutzte, mit dem hat sie mehr Zeit verbracht als jemand, wo sie dachte, ach, der kann mich jetzt nicht weiterbringen.
Mache ich ja auch so, deswegen sitze ich ja mit euch.
Nein, ich finde nur, man sollte das auch mal kurz angesprochen haben, weil ja, natürlich, sie hat ihr Image manifestiert, sie hat da auch ganz viel Kontakte irgendwie ausgenutzt, auch für sich, was ja total legitim ist. Sie hat das manifestiert, sie hatte da einen ganz straighten Karriereplan, sie ist dem gefolgt und sie ist danach dem noch weiter gefolgt. Also für mich ist es auch die Rakete, die Sepp hier beschrieben hat.
Das waren ja alles Nummer 1 Hits, ne? Also drei von denen waren Nummer 1, die anderen Top 5. Also
ist unglaublich. Ja, ist wirklich unglaublich. Vielen Dank fürs Mitmachen euch beiden, vielen Dank fürs Zuhören. Sebastian, Prüfung bestanden. War eine tolle Premiere. Danke, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Madonna, eine Künstlerin des letzten Jahrtausends, aber im Moment auch wieder aktuell. Das Album Confessions 2 ist am Start und sie ist immer noch Thema bei jungen Menschen, ist also Rollenvorbild und damit scheinbar zeitlos. Das passt zu unserem Podcast-Tipp. Meine Empfehlung, Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. In der aktuellen Folge geht es um die Nostalgie und was junge Menschen an früheren Jahrhunderten fasziniert. Wie wir ticken gibt's natürlich auch in ARD Sounds.